ARD.
Also es wird noch ein bisschen crazy, weil wenn ich jetzt mittlerweile so ein Gesicht, wenn ich dich jetzt anschaue, ich weiß, wie dein Schädel aussieht. Bei den Abbrucharbeiter hat insbesondere der Baggerfahrer den Schutt weggeschoben im Kabelschacht Knochen gefunden. Und als sie näher hingegangen sind, hat er den grausamen Fund eben gemacht, dass dort ein menschliches Skelett lag. Ich baue irgendwie eine Beziehung auf zu den Personen. Also die sind irgendwie jetzt keine Gegenstände für mich. Sie sind auch nicht lebendig. Aber irgendwie, wenn ich weiß, genau so hat jetzt die Person ausgesehen, ist das schon ein emotionaler Moment.
Ein Skelett in einem Betonschacht. Ein Mensch, der seit Jahrzehnten dort lag. Niemand vermisst ihn und niemand kennt ihn. Wie gibt man so jemandem seine Identität zurück? Und woher weiß man, wie das Gesicht mal ausgesehen hat, wenn man da vor sich nur diesen Schädel hat? Sprechen wir drüber.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt. Und in dieser Folge nimmt uns Rainer mit in einen Beruf, von dem, ich würde sagen, viele nicht wissen, dass es ihn gibt. Forensic Artist oder Facial Reconstruction. Also übersetzt, forensischer Künstler oder Gesichtsrekonstruktion. Die Geschichte, von der wir heute hören, geht so los. Ein Baggerfahrer findet bei Abrissarbeiten ein Skelett, ein menschliches Skelett, in einem Betonschacht. Und eine der ersten Fragen bei der Polizei ist natürlich, wer ist das? Da kommt Rainer ins Spiel. Er arbeitet beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart und er hat eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann aus einem Schädel ein Gesicht rekonstruieren. Mit 6 Kilo Plastilin, viel anatomischem Wissen und Fingerspitzengefühl gibt er den toten Menschen ihre Identität zurück. Es ist August 2023 in Zwickau in Sachsen. Und da ist dieses Gelände, auf dem das Skelett gefunden wird. Das Gelände von einer ehemaligen Industrieanlage. Da ist relativ schnell klar, hier wird erstmal nicht weitergearbeitet. Da muss jetzt Wichtigeres geklärt werden.
Im Kabelschacht liegt ja normalerweise kein Mensch drin oder kein Skelett drin. Gell? Da muss was passiert sein. Also irgendein Verbrechen muss da stattgefunden haben, dass dort ein Mensch entsorgt wurde, muss man ja sagen. Und das über mehrere Jahre, das war ja schon komplett skelettiert, also kein Gewebe mehr drin, auch keine Kleidung mehr, alles schon verrottet. Die Person muss schon Jahrzehnte da drinnen gelegen haben. Die Liegezeit wird geschätzt zwischen 10 und 30 Jahre, also schon recht lange Zeit.
Die Kriminaltechnik sichert den Tatort. Spezialisten bergen das Skelett, die Rechtsmedizin untersucht es. Aber wie geht's dann weiter? Also für solche Fälle gibt's in Deutschland nur eine Handvoll Experten und einer von ihnen sitzt hier bei mir. Wann kommst du jetzt ins Spiel mit deiner Spezialisierung?
Wenn die Ermittlungen mehr oder weniger ins Leere laufen, also man hat irgendwie keinen Anhaltspunkt jetzt, was passiert ist, dass gerade wenn deine Fälle, die ja vermutlich jahrelang zurückliegt, bekommen wir ja jetzt, man kann keine Nachbarschaftsbefragung machen, dass, ob der irgendjemand gesehen hat, dass da jemand, jemand reingeschmissen hat in die, oder entsorgt hat in dem Haus. Und man hat keine andere Möglichkeit mehr, die Identität zu klären. Und wenn es sich bei der Person handelt, dann wenn man eventuell auf diesem Weg irgendwelche Zeuge findet, die den kennen, die eventuell wissen, wer die Person ist, was da eventuell passiert sein könnte.
Also du wirst von Stuttgart nach Zwickau gerufen, in ein anderes Bundesland. Und die Kollegen da, die brauchen deine Hilfe, weil das, was du kannst, das gibt's deutschlandweit nicht so oft. Eine Gesichtsweichteilrekonstruktion. Was genau ist das?
Stell dir vor, du gehst jetzt spazieren im Wald, liegt überall schön gelbes oder orangenes Laub, Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und dann auf einmal rechts am Wegesrand findest du Knochen. Denkst vielleicht, ah, hat da irgendjemand seinen Müll liegen lassen oder so. Und dann auf einmal siehst du einen Schädel. Und bist geschockt. Huch, hier liegt ja eine Leiche. hier war mal eine Person, hier ist irgendwas passiert. Und dann hoffen wir natürlich, dass du dann zur Polizei gehst, dass die Erkenntnisse mitteilst und irgendwann einmal komme ich dann ins Spiel und bekomme den Schädel und rekonstruiere den und gebe dem Schädel wieder oder der Person oder dem der Sache, die man eigentlich nur am Anfang sieht, wieder Gesicht. Ich mache den Brand praktisch wieder zum Menschen. So ein bisschen lebendiger wieder.
Was sind das für Fälle, in denen so eine Gesichtsweichteilrekonstruktion dann unbedingt notwendig ist?
Bei Leichen oder beziehungsweise Menschen, die durch Brände ums Leben gekommen sind oder im Wasser ums Leben gekommen sind und dann dort eventuell im Wasser schon länger lagen oder irgendwo im Wald aufgefunden wurde und mittlerweile irgendwelche Tiere, die das Gesicht verunstaltet haben, können wir, wenn man die Person identifizieren möchte und das Gesicht hierzu in der Presse veröffentlichen, nicht so bringen, wie man jetzt das aussieht im Ursprungszustand. Also in dem Wasserleiche, Brandleiche, würde mir nicht so in der Presse bringen können, weil es einfach zu schlimm aussieht. Und das versuchen wir dann bei der Gesichtsrekonstruktion mittels Bildbearbeitung so zu ändern, dass wir das vermutliche Aussehen so wieder hinbekommen, dass man so veröffentlichen kann, dass das Gesicht wie ein Mensch oder wie ein normales Gesicht aussieht, so muss ich sagen. Wobei hier die Aufklärungsquote nahezu 100% ist, weil wenn ich hier irgendwelche individuelle Merkmale finde, nach der Person wird ja eh gesucht, da meldet sich dann gleich jemand, egal ob irgendein Gesichtsteil jetzt falsch positioniert war oder die Gestalt nicht passt oder so.
Die Kolleginnen und Kollegen aus Zwickau, die melden sich dann bei dir, erzählen dir vom Fall und sagen eben, dass sie da dieses Skelett identifizieren müssen.
Ja, und kannst du uns helfen, damit wir die Identität von der Person klären können, indem ich das Gesicht der Person, der unbekannten Person wiederherstelle.
Also steht fest, du machst den Job. Was sind denn das für Infos? Welche Infos brauchst du, um aus diesem Skelett dann wieder den Körper des toten Menschen herzustellen, das Gesicht?
Als allererstes teile den Kollegen mit, was für Informationen ich alles benötige. Also einmal alles, was am Tatort gesichert wurde, ob eventuell Kleidung vorhanden war oder irgendwelche Schmuckgegenstände.
Waren da noch Schmuckgegenstände und Kleidung?
In dem Fall war leider nichts dabei.
Haare.
Für Hintergrund, für mich interessant wegen der Gestalt für deren Person. Wenn je nach Konfektionsgröße oder auch wie eng die Armbanduhr, wie sagt man?
Er saß am Arm.
Am Arm, ja, genau. Wie ob es eher weit oder eng geschnallt ist, die Schnalle, kann ich dann sagen, dass es sich eher um eine schlanke oder um eine korpulente Person gehandelt hat. Dann vom Schädel benötige ich dann 3D-Daten, weil wir drucken beim LKA in Stuttgart den Schädel mit dem 3D-Drucker aus. Ich rekonstruiere nicht auf dem Originalschädel. Der Originalschädel, der bleibt bei der Asservate.
Der wird vermutlich einmal eingescannt?
Ja, der wird eingescannt mit im 3D-Verfahren. Das sind sie in Dresden dann durchgeführt und haben uns dann die Daten geschickt und wir haben den Schädel dann mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Der Schädel, der geht dann noch zur Gerichtsmedizin. Für zum Beispiel, also für die Rechtsmedizin, wie alt die Person war, können die dort feststellen, auch die Größe mit dem Skelett, wenn es zusammengesetzt wird. Und zusätzlich wird die DNA noch ausgelesen. Und aus der DNA bekomme ich dann noch Personenbeschreibungsmerkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, Herkunft, Alter.
Der Schädel verrät also, wie unser Gesicht aussieht, also die Gesichtsweichteile. Die Form unseres Schädels verändert sich ja, wenn wir mal erwachsen sind, eher nicht mehr so stark. Der Schädel von so einem 20-Jährigen und von einem 80-Jährigen sieht zumindest für uns Laien relativ ähnlich aus. Aber das Gesicht von einem 20-Jährigen und das von einem 80-Jährigen, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ne? Wie unterschiedlich das aussieht. Wir bekommen Falten und so weiter. Deswegen ist die Alterslehre für die Rekonstruktion enorm wichtig, sagt Tabea. Sie ist Polizeioberkommissarin beim LKA Baden-Württemberg und angehende Forensic Artist.
Altern tun wir alle. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir können es eigentlich mehr oder weniger beeinflussen. Und das sind ja jetzt natürlich auch nicht jetzt so große Geheimnisse. Also für uns interessant ist, wie sehen Menschen in einem bestimmten Alter aus? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel von einem vermissten Fall ausgehen, ein Kind oder Jugendlicher, und das ist jetzt 10 Jahre her, dann wollen wir ja wissen, nach wem suchen wir jetzt? Wer ist die Person jetzt? Wie könnte die aussehen? Und darum geht es einfach bei der Altersanpassung, die wir machen.
Was beeinflusst denn, wie wir altern? Also wie sich das Alter in unserem Gesicht zeigt?
Wir haben hier 2 Lehren, an denen wir uns orientieren. Wir haben die Alterslehre, die einfach den grundlegenden Faktoren unterliegen. Also wir haben hier die Genetik, die eine Rolle spielt. Wir haben den Lebensstil. Trinkt jemand viel Alkohol? Raucht jemand? Vielleicht auch gewisse Krankheiten, die natürlich eine Rolle spielen. Und die beeinflussen natürlich das Altern extrem. Oder wenn jemand gern, kann man verstehen, so eine gebräunte Haut im Sommer sieht natürlich schön aus, aber viel Sonne bedeutet auch, dass man halt natürlich früher altert. Oder auch der Unterschied Frauen-Männer, durch die Wechseljahre zum Beispiel, wir altern leider früher, dafür die Männer ein bisschen später, aber sagt so schlagartig dann. Und es ist nicht linear. Also man redet dann immer so von einem 7 Jahres Abstand. Das heißt, wenn man das immer so 7 Jahre durchgeht, kann es sein, guckt man irgendwann in den Spiegel und stellt sich fest, oh, okay, es ist wieder auf einmal was da, was davor nicht da war. Und das müssen wir natürlich schon berücksichtigen. Wenn es jetzt eine Person war, die gerne in der Sonne war, dann müssen wir davon ausgehen, dass, wenn wir die Person altern, dass die vielleicht dann auch mehr Falten oder Furchen halt eben hat.
Was kann das Gesicht so allgemein über den Menschen verraten?
Man sagt ja immer, das Gesicht ist die Landkarte des Lebens. Also man kann einfach im Gesicht sehr viel ablesen. Also fängt es ja bei den Augen eigentlich schon an. Wie geht es jemandem psychisch? Und dann auch natürlich das Drumherum. Hat jemand vielleicht, es kann natürlich auch sein, jemand hat schon viele Falten und Furchen, der ist einfach total fröhlich, der lacht einfach gern. Oder die Falten bilden sich eher im Stirnbereich, dann ist vielleicht eher der Denker. Aber das sind so Sachen, die berücksichtigen wir da schon, weil wie gesagt, die Fälle sind nicht so viele, die wir haben. Und die wir haben, die wollen wir natürlich gewissenhaft machen, weshalb wir alle Faktoren berücksichtigen.
Diese zusätzlichen Infos, also die Alterslehre, die hilft Rainer bei der Rekonstruktion vom Gesicht. Aber auch der Schädel an sich, wenn er so als 3D-Druck vor ihm liegt, der verrät sehr viel.
Jedes einzelne Gesichtsteil, die Kinnform, die Mundform, die Naseform, auch die Wangenform, im Prinzip eigentlich jedes einzelne Gesichtsteil, das man im Gesicht habe, bis zu den Ohren. Man kann ja zum Beispiel auch ablesen, ob die Ohrläppchen angewachsen sind oder hängend sind oder der Anstellwinkel, als ob man ja eure abstehende Ohren hat oder ihr anliegende Ohren hat. Für mich ist ein Schädel im Prinzip, wie aus dem kann ich lesen, wie aus meinem Buch, der mir sagt, mach die Augen so, mach das andere Gesichtsteil so. Und dann habe ich im Endeffekt dann, wenn ich fertig bin, ein Schädel bzw. ein Gesicht vor mir mit der Identität.
Wir kommen mal zurück zu dem Skelett im Kabelschacht in Zwickau, dem Rainer wieder eine Identität geben soll. Er hat jetzt alles, was er braucht. Er hat den 3D-Druck vom Schädel, die DNA-Daten, die Infos aus der Rechtsmedizin. Und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Aus den Knochen wird ein Gesicht. Wo fängst du da an bei diesem Schädel? Was ist da der erste Punkt?
Der erste Punkt ist zuerst einmal ein Gestell herstellen, wo ich den Schädel dann fixieren kann. Dann gibt's bei der Gesichtsweichteilrekonstruktion mehrere Methoden, um das Gesicht wiederherzustellen. Ich verwende hierbei die sogenannte Manchester-Methode. Das ist Zusammenschluss von verschiedenen Methoden, bei dem ich an die meisten Informationen komme für die Gesichtsteilformen beziehungsweise auch die Positionen, wo sich die Gesichtsteile am Schädel befinden. Das fängt an mit der Rekonstruktion von den Muskeln, wo genau die Muskeln anliegen. Also der Schädel wird dann, sagen wir, bepflastert mit Muskeln. Ich verwende Plastilin dazu.
Ist das ganz normale Knete? Also so eine Knete, Bastelknete, wie die wir alle kennen?
Ja, die sind alle Farbe gibt, die man daheim hat und so. Der Vorteil von Plastilin wird nicht hart. Also ich kann immer wieder hier verformen und brauche für so einen Schädel so circa 5-6 Kilo von einem Plastilin. Man denkt gar nicht, wie viel Masse oder Gewebe auf so einen Schädel draufkommt, bis so ein Gesicht fertig ist. Das sind wirklich, wenn man sich selber dann auch denkt, also der Kopf wiegt dann in etwa so 5-6 Kilo.
Das heißt, du fängst dann erstmal mit den Muskeln an, die so rund um diesen Schädel verlaufen.
Also da kommen halt hier die Wangenmuskeln, Stirnmuskeln, um den Mund und so weiter.
Ist es so, dass wir jetzt irgendwie um den Kiefer herum so die meisten Muskeln haben oder wo sind die?
Im Prinzip haben wir auf dem ganzen Schädel vorne sehr viele Muskeln. 43 Muskeln sind es.
Also die Muskeln, die haben wir, die hast du nachgebaut. Was kannst du noch ablesen am Schädel?
An der Augenhöhle oben kann man in der Form ablesen, wo sich die Augenbraue befinden, wie lang die Augenbraue sind, eventuell auch wie dick die Augenbraue sind. Oder wenn wir wieder zurückkommen zu den Muskeln, das sind so kleine Erhöhungen am Schädel, an denen die Muskeln befestigt sind. Also ich kann genau die Muskeln dorthin platzieren, wo sie auch tatsächlich waren. Ja, also nachdem ich die Muskeln dann angesetzt habe, dann fange ich an mit der Gewebedicke. Bei der Gewebedicke, da gibt es sogenannte Abstandsmarker, die ich an bestimmte Stelle am Schädel ansetzen muss, die ich dann mit Plastilin auffülle. Die Marker, die werden mit Strohhalme, mache ich es, in bestimmter Länge abgeschnitten und dann an bestimmte Stelle hier angesetzt, damit ich dann weiß, wie dann die Kopfform zum Beispiel wird.
Also das heißt, du weißt jetzt ungefähr, so alt wird die Person gewesen sein. So sah sie vielleicht noch aus, von der Körperstatur her. Und das sind dann alles Punkte, dass du wiederum weißt, aha, so und so lang muss der Strohhalm sein. So dick wird das Gewebe gewesen sein.
An der bestimmten Stelle, ja.
Und dann die Augen. Die Augen, die machen ja viel aus, ne? Die meisten von uns schauen bei einem Menschen ja zuerst in die Augen.
Augen sind genau in der Mitte von der Augenhöhle. Vor die Augen nämlich Murmeln, 2,5 Zentimeter stark. Und mit Edding male ich dann die Iris und die Pupille drauf und setze dann in die Augenhöhle rein. Die Pupille geht so circa 2 bis 3 Millimeter, steht die vor der Augenhöhle. Also wenn ich dann eine gerade Linie oben und unten ansetze vor der Augenhöhle, genauso weit geht die Auge oder steht die Auge vor. Dann habe ich zum Beispiel für die Oberlidform, das wird abgelesen, indem ich eine Vertiefung suche in die Augenhöhle. Und je nachdem, wo die Vertiefung ist, gibt es dann die entsprechende Form vom Oberlid.
Also wenn ich da mal so drüber nachdenke, das ist Wahnsinn, ja? Das ist ja alles in Handarbeit. Das heißt, das ist wie so ein Baukastensystem. Stück für Stück arbeitest du dich dann da voran. Und das Gesicht, das bekommt mit der Zeit immer mehr Masse.
Am Schädel lassen sich mittlerweile nahezu alle Gesichtsteile oder Gesichtsteilformen und die Positionen ablesen. Manchmal haben wir das Problem am Schädel, dass Beschädigungen vorhanden sind oder dass Teile vom Schädel fehlen. Aber das können wir in unserem Prozess im 3D-Scan und Ausdruck mittels Bildbearbeitung eventuell korrigieren. Ich kann bei der Nase zum Beispiel genau ablesen, wo die Nasenspitze verläuft oder wie die der Nasenrücken verläuft, wie breit die Nase ist, wie hoch die Nasenflügel sind, wie dick die Lippen sind anhand von den noch vorhandenen Zähnen oder der Mundwinkel, wo der genau sich befindet, bis zu ob irgendwelche Furchen vorhanden sind. Also ob die anhand für die Muskeln kann man erkennen, ob man eher zu Furche und Falte neigt oder eher keine hat. An der Stirn kann man ablesen von der Strukturänderung, wo sich der Haarinsatz befindet.
Gibt es denn irgendwas, was du am Schädel nicht erkennen kannst?
Was man leider nicht ablesen kann, ist genau die Ohrform. Das ist ein reiner Knorpel. Das kann ich nicht ablesen, aber ansonsten die Ohrlänge, Ohrbreite und der Winkel, wie das Ohr angebracht ist am Schädel oder am Gesicht und der Abstandswinkel.
Also all dieses Wissen zu haben, Das ist ja schon wirklich beeindruckend. Deswegen frage ich mich, wie ist das für dich als Menschen, also so den privaten Rainer, wie hat dich das verändert?
Also es wird noch ein bisschen crazy, weil wenn ich jetzt mittlerweile so ein Gesicht, wenn ich dich jetzt anschaue, ich weiß, wie dein Schädel aussieht.
Ich weiß nicht, ob ich dieses Interview weiterführen möchte. Aber das heißt ja auch, du gehst durch einen Supermarkt, du schaust jemanden an, irgendjemanden, den du noch nie vorher gesehen hast, und du weißt, wie der Schädel von dieser Person aussieht.
Also das mache ich nicht bewusst.
Klar, ja. Ey,
die Person an sich, gell, und überleg nicht jetzt, wie der Schädel von der Person aussieht. Aber manchmal kommt es eben doch durch.
Vom 3D-Druck zu diesem fertigen Schädel dauert es in etwa 3 Tage. Stück für Stück ergibt sich da aus diesen ganzen Kleinigkeiten, von denen wir schon gehört haben, ein ganzes Bild. Wie sieht denn diese Person aus Zwickau aus? Also diese Person, die da in diesem Schacht gefunden wird?
Also bei der Person handelt es sich um männliche Person, circa 30 bis 40 Jahre alt, hat stark gebogene Nase, ein relativ langes Gesicht und vom Aussehen her eher ein Mensch aus dem nordeuropäischen Bereich. Ansonsten war jetzt keine Besonderheit bei der Person dann festzustellen. Ein relativ schmaler Mund war noch. Er hat eine Kinnfurche gehabt und ziemlich gerade Augenbraue.
Das ist ja schon besonders, oder? Gerade Augenbrauen. Also die allerwenigsten Menschen, kann ich mir vorstellen, haben ja vermutlich ein symmetrisches Gesicht.
Dass linke und Gesichtshälfte genau gleich sind, das gibt's nicht. Jeder, es sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus. Und je mehr jemand abweicht von dem sogenannten harmonischen Gesicht, umso individueller sieht derjenige aus. Wobei im Umkehrschluss aber, je näher die Gesichtszeile nach dem harmonischen Gesicht positioniert sind, umso hübscher sieht die Person für uns aus.
Das bedeutet aber, für euch im Umkehrschluss, für so eine polizeiliche Arbeit, ist eigentlich jemand, der jetzt nach gesellschaftlichen Kriterien nicht so hübsch ist, sondern vielleicht eher interessant aussieht, viel besser, weil so jemanden erinnern wir vielleicht besser.
Ja, mit hübschen Gesichtern können wir nichts viel anfangen. Es sind viel mehr Personen, wo die Gesichtszeile nach der Proportionslehre oder nach dem harmonischen Gesicht positioniert sind, wie die große Abweichungen. Je größer die Abweichung, umso besser natürlich für unsere Arbeit. Also wenn zum Beispiel zu mir jemand kommt und mir jemand erklären möchte, wie jemand ausgesehen hat, und er sagt zu mir, er hat ein hübsches Gesicht gehabt, dann weiß ich, da kommen viele Personen in Frage. Wenn aber jemand zu mir kommt und sagt, er hat hier eine Besonderheit im Gesicht, das ist was Individuelles, so kann ich dann auch jemand eher identifizieren, wie jemand, der hübsch aussieht. Also wie du gesagt hast, hübsch, schlecht für uns.
Wenn sich so ein Gesicht bei dir Stück für Stück zusammensetzt und du es dann am Ende vor dir hast und dich das so anguckt, was macht das mit dir, wenn du weißt, okay, das ist ein echter Mensch hier, dem ich jetzt wieder eine Gestalt gegeben habe?
Ich baue irgendwie eine Beziehung auf zu den Personen. Also die sind irgendwie jetzt keine Gegenstände für mich. Sie sind auch nicht lebendig. Aber irgendwie, wenn ich weiß, genau so hat jetzt die Person ausgesehen, ist schon ein emotionaler Moment. Wenn ich dann fertig bin, die Person, der wurde irgendwas Böses angetan, die lag irgendwo. Im Endeffekt war nur noch der Schädel da. Niemand wusste, wer die Person war. Und ich weiß jetzt wieder, wie die Person aussieht. Also sehr emotionaler Moment.
Was passiert, wenn du fertig bist mit der Arbeit? Also wie geht's da weiter?
Das Plastilin hat eine Farbe, also das Grau. Das wird dann abfotografiert, das Gesicht wird abfotografiert und dann werden mit Bildbearbeitungsprogrammen die Informationen aus der DNA ergänzt. Die Hautfarbe wird dann draufgesetzt, die Haare werden eventuell draufgesetzt. Dann wird individuelle Altersmerkmale eventuell noch mit ergänzt. Die Mundfarbe zum Beispiel wird dann korrigiert. So dass wir es dann nachher so mit alle Informationen ergänzen können, die mir zur Verfügung stehen. Die wir auch aus Ermittlungen haben, vor Ort, direkt vor Ort, oder aus der Rechtsmedizin dann bekommen haben. Und so bekommt es dann der Sachbearbeiter zugesendet, damit er dann an die Öffentlichkeit gehen kann, um die Identität so zu klären.
Das heißt, diese Schritte, die passieren dann am Computer?
Ja, also ich schicke den Schädel jetzt nicht irgendwo fort. Die stehen tatsächlich bei mir alle im Büro. Der Sachbearbeiter oder die Ermittler, die bekommen dann digital das fertiggestellte Gesicht zugesendet.
Wenn dieser Schritt jetzt am Computer gemacht wird, warum können dann die vorherigen Schritte nicht auch digital stattfinden? Das wäre doch viel einfacher. Warum braucht es da deine klassische Handarbeit?
Wenn ich am Computer Gesicht erstelle, ich habe da einfach zu wenig, ich kann zu wenig Informationen ablesen, nur einmal Foto vom Schädel. Ich benötige den Schädel, weil es gibt so viele individuelle Merkmale, die ich nur mit dem Finger erfüllen kann, um genau detailliert die Informationen zu bekommen, wie die Gesichtsteilformen ausgesehen haben. Und dann, wenn ich mit Plastilin dann am Schädel direkt arbeite und ich fühle das in den Händen, dann kann ich dann auch entsprechend dann noch Vertiefungen reinmachen und so, die man jetzt am Computer nicht so einfach umsetzen kann.
Also, das Gesicht ist fertig. Die Ermittler in Zwickau haben das Digitale als Bild bekommen. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Sie gehen damit an die Öffentlichkeit. Sie sind auf der Suche nach jemandem, der dieses Gesicht erkennt. Dieser Fall um den Skelettfund in Zwickau, der ist noch nicht abgeschlossen, soweit wir bis jetzt wissen. Da ist noch vieles unklar. Und das Verschwinden von diesem Menschen, das ist vielleicht auch zu lange her, sagst du.
Problem bei der Gesichtsweichteilrekonstruktion oder oftmals bei solchen Fällen, wir benötigen jetzt jemand, der weiß, wie die Person vor 20, 30 Jahren, der weiß, wie die damals ausgesehen hat vor 20, 30 Jahren. Deswegen haben wir leider keine so hohe Aufklärungsquote jetzt in den Fällen, weil einfach wir keine geeignete Zeuge mehr haben. Wir wissen, die Person sieht so aus mittlerweile durch die vielen Erkenntnisse, auch mit mittlerweile Vergleiche von Fällen, die gelöst wurden, dass wir eine sehr hohe Ähnlichkeit hinbekommen mit dem. Aber das Problem liegt wirklich daran an der geeigneten Zeuge.
Vor ungefähr so 15 Jahren hat dein Weg angefangen zum Forensic Artist. Wie lange hat das gedauert bei so feiner Handarbeit, bis du darin wirklich gut warst?
Sehr vieles über und sehr viele Lehrgänge und Workshops. Konferenz von Kriminaltechniker, die nennt sich International Association for Identification. Die treffen sich seit 1915 ab. Gegründet jedes Jahr, beim letzten Mal war es über 34 Staaten dort vertreten. Und da gibt es dann in einer Woche über 400 Vorträge, Workshops in alle möglichen verschiedenen Bereiche, wo man wieder neue Erkenntnisse erfahren. Zum Beispiel letztes Jahr war FBI dort. Die haben erklärt, dass sie jetzt in der Lage sind, mit einer bestimmten Formel der Unterkiefer, die Form vom Unterkiefer zu reproduzieren. Der Unterkiefer, der fällt oftmals, der ist nicht befestigt am Schädel. Kann gut sein, dass wenn der Schädel irgendwo im Wald liegt, dass irgendein Tier den Unterkiefer dann irgendwo mitnimmt. Das heißt, oftmals haben wir keinen Unterkiefer und mittlerweile Verfahren entwickelt, dass wir die Form nachstellen können. Und so gibt's immer wieder neue Erkenntnisse. Man muss immer wieder am Ball bleiben und unsere Intention, dass wir immer besser werden.
Wir haben vorhin schon mal kurz von Tabea gehört. Sie soll vielleicht mal in die Fußstapfen von Rainer treten und deswegen lernt sie gerade sehr viel von ihm. Und in der Zeit, seit sie jetzt zu Rainer in die Abteilung gekommen ist, hat sich bei ihrem Denken schon viel verändert, sagt sie.
Also Gesichter nehme ich auf jeden Fall ganz anders wahr. Und ich weiß ja mittlerweile, dass ich eine Person einfach besonders gut wiedererkennen kann, wenn ich mir ein bestimmtes Merkmal einfach einpräge. Und das kann eine besonders große Nase sein oder große Ohren oder einfach besonders schöne Augen, eine auffällige Frisur. Und dass ich dann einfach, dass mir nicht wie so vielen das dann passiert, wenn man jemanden wieder trifft, dass man dann dasteht und nicht weiß, wie man die Person einzuordnen bekommt. Und das ist sowas, das habe ich auf jeden Fall, begleitet mich jetzt, ja.
Wie können wir uns denn die Zusammenarbeit von euch beiden vorstellen? Weil da treffen ja schon Generationen aufeinander.
Also was man, denke ich, bei uns ganz gut merkt und was man aber so einfach auf die Allgemeinheit auch übertragen kann, man sieht einfach bei uns an dem Beispiel, dass es sehr gut funktioniert, wenn jemand erfahren ist, mit sehr viel Wissen und aber jemand, der jung ist, also jemand junges, motiviert ist, wenn das zusammentrifft, dann kann da wirklich ein sehr gutes Arbeitsklima entstehen. Und natürlich geht auch das Wissen geht nicht verloren. Es sind zum Glück nicht viele Vermisstenfälle, die wir haben in Deutschland mit vermissten Kindern, aber jeder Vermisstenfall ist tragisch und deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, dass das weitergeführt wird, dass es einfach, wenn so ein Fall kommt, dass man weiß, es gibt hier jemand bei uns beim Landeskriminalamt, der das machen kann, dass man da einfach unterstützen kann in dem Fall. Also Rainer nimmt es mir nicht übel, wenn ich ihm sage, da könnten wir jetzt schon ein bisschen mehr mal Schwung wieder reinbringen, das Ganze ein bisschen so auf den neuesten Stand bringen. Und ich lasse mir aber auch gerne Sachen erklären, weil er einfach das Wissen hat. Und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Ergänzung, die super funktioniert.
Rainer und Tabea arbeiten weiter in Stuttgart im LKA an neuen Fällen, um Menschen wieder ihr Gesicht zurückzugeben. Und in der nächsten Folge Streifen fragen, was passiert, wenn Leute bei der Polizei, also Polizistinnen und Polizisten, selbst Hilfe brauchen, weil sie schlimme Sachen gesehen haben, die sie nicht verarbeiten können. Da bekommen wir einen Einblick in die Polizei, der so ziemlich selten ist. Wenn ihr direkt weiter Podcast hören wollt, wie wäre es mit diesem Podcast von den Kollegen hier, ARD Crime Time? Gibt's werbefrei in der ARD Audiothek. Die aktuelle Folge heißt Tod nach der Disco, der Eiskellerfall. In diesem Fall aus Aschau im bayerischen Chiemgau wird ein junger Mann erstmal wegen Mordes verurteilt, aber dann Jahre später wieder freigelassen und für unschuldig erklärt. Also das ist wirklich eine heftige Sache. ARD Crime Time rekonstruiert die Ermittlungen und Gerichtsprozesse und es geht um das, was jetzt bleibt nach dem endgültigen Urteil Ende 2025 in der ARD Audiothek. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript, Rike Lüschen, Laila Melis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination, Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion, Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Kuse und Marc Bürkle.